Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein bisschen reinzuschnuppern, das ist gut. Einfach auch die Abläufe mitzubekommen und sich ein bisschen reinversetzen zu können. Mehr ist es ja nicht, aber das ist schon gut.
Ja, würde ich auch sagen. Hubertus Heil war das, heute unterwegs in Sachen Wahlkampf. Sich mal die Arbeit ganz normaler Leute angucken. Also einerseits, um deren Tun zu würdigen, aber andererseits eben auch, um Presse zu bekommen. Und genau so kann man wohl auch eines der Vorhaben zusammenfassen, für das die SPD gerade auf Bundesebene trommelt. Die Grundrente. Was die ist und wo sich da politischer Zündstoff verbirgt, das ist eines unserer Themen heute. Und wir wollen weitermachen in Sachen europäische Perspektiven. Wir schauen heute gemeinsam auf den Wahlkampf in Frankreich. Deutschlandfunk der Tag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Menschen für das wertschätzen, was sie tun und was sie auch leisten. Das will der Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD. Und deshalb war er heute zu Gast in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen und hat dort mitgearbeitet, Betten neu bezogen, aufgeräumt. Das hatte er der Schichtleiterin in einer Talkshow versprochen. Mit dabei natürlich viel Presse, unter anderem ein Kollege vom WDR.
Susanne Holtkotte weist den Minister in ihren Arbeitsalltag ein.
Also wir haben erstmal hier die Händedesinfektion, ne? Du kennst ja sicherlich noch mit dem Handrücken. Nimm reichlich, wir haben reichlich.
Hubertus Heil packt richtig mit an. Damit er die Unterseite der Betten auch abwaschen kann, geht er mit den Knien auf den Boden. Er faltet Bettwäsche und schiebt die schweren Betten auf die Station.
Das ist körperliche Arbeit, man muss in die Knie gehen, muss sich bücken, man geht auf den Rücken. Es ist immer noch so, dass ganz viele Leute sich auch kaputt buckeln. Das ist so, auch körperlich noch, nach wie vor, nicht nur psychisch. Also wenn man das 10, 20, 30 Jahre macht, das kommt von sowas, ne?
Du brauchst ja nicht mehr zum Sport. Da kann man noch so motiviert sein, wenn wir um 4 zu Hause sind. Ja, danke, das war's.
Wertschätzung für einen Beruf, für persönliche Leistung, aber natürlich auch positive Berichterstattung so kurz vor der Wahl. So macht man halt Politik, so macht man auf sich und seine Inhalte aufmerksam. Und so ist auch die derzeitige Diskussion über die Grundrente zu verstehen. Die SPD will das Projekt unbedingt, die Union eigentlich auch. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Nur wie das Ganze finanziert werden soll, das ist noch unklar. Und es gibt Streit über die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Das dröseln wir jetzt alles einmal auf mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Bevor wir aber auf Knackpunkt 1 gucken, diese Bedürftigkeitsprüfung, kannst du noch mal erklären, was die Grundrente eigentlich sein soll? Also was ist die Idee?
Naja, Hubertus Heil hat ja eigentlich immer von der Respektrente geredet, dass es eben darum geht, dass Menschen, die 35 Jahre lang gearbeitet und eben in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, dass die eine Rente bekommen sollen, die oberhalb der Grundsicherung liegt. Die Grundsicherung beträgt im Moment knapp 900 Euro und es gibt tatsächlich viele Renten im Land, er spricht ja davon bis zu 3 Millionen, die am Ende eines Arbeitslebens darunter bleiben. Und das soll eben über diese Grundrente ausgeglichen werden, damit man eben nicht zum Sozialamt gehen muss und eben den Antrag auf Grundsicherung zu stellen. Den können ja alle stellen, auch die Menschen, die eben ihr ganzes Leben unter welchen Umständen auch immer eben nicht gearbeitet haben, haben ja den Anspruch auf Grundsicherung. Und das möchte man eben, und das ist quasi so ein sozialdemokratisches Urthema, da möchte man eine feine Unterscheidung, das möchte man würdigen eben mit dieser Grundrente.
Und dann ist jetzt der Streit darüber entbrannt, nicht ob es sie geben soll, weil darauf haben sie sich ja eigentlich schon geeinigt, die Regierungsparteien, das steht sogar im Koalitionsvertrag, aber der Knackpunkt ist diese Bedürftigkeitsprüfung. Was heißt denn überhaupt Bedürftigkeitsprüfung?
Naja, die Bedürftigkeitsprüfung, die kennen wir tatsächlich eben bei der Grundsicherung, bei den Sozialämtern. Das hat mit der gesetzlichen Rentenversicherung nichts zu tun. Mhm. Die kennt nur versicherungsmathematische Punkte, die man angesammelt hat in einem Arbeitsleben, aber fragt nicht, was gibt es da sonst noch an Vermögen, was für das Alter eine Rolle spielt. Aber eben bei der Grundsicherung, weil es ja eine Steuerleistung ist, da wird dann tatsächlich sehr genau geprüft, gibt es da noch Arbeitseinkommen aus geringfügiger Beschäftigung, gibt es da noch andere Renten, Kindergeld oder Leistung aus dem Unterhaltsvorgesetz. Und bei Vermögen werden dann auch ab 5.000 Euro, die man noch haben darf, an Bargeld alles Mögliche angerechnet. Vielleicht das private Wohneigentum bleibt doch außen vor. Also da muss man im klassischen Sinne wirklich schon die Hosen runterlassen, um zu prüfen, wie es dann damit aussieht. Und lebt man beispielsweise mit einem Ehegatten, mit dem Lebenspartner oder Partner in einer ähnlichen Gemeinschaft, dann müssen auch die für einen herhalten, weil die Einkommen dann addiert werden. Das heißt wirklich, den Antrag auf Grundsicherung zu stellen, ist nicht leicht, weil das tatsächlich bedeutet, ich nehme auch andere mit in Anspruch. Und eben davon möchte man sich ja mit diesem Modell unterscheiden. Da soll tatsächlich ein langes Arbeitsleben gewürdigt werden, wobei das natürlich auch jetzt so leicht dahingesagt ist. Die Bedingungen, die der Minister festgeschrieben hat, sagen ja auch voraus, dass man mindestens 35 Jahre lang über 760 Euro im Monat verdient haben muss, um eben diesen Anspruch zu haben.
Ja, aber also ich meine, diese Bedürftigkeit, Prüfung, Sozialversicherung, die macht man ja nicht zum Spaß, sondern man macht sie ja, um sicherzustellen, dass tatsächlich nur diejenigen Sozialleistungen bekommen, die diese auch brauchen. Das ist dann ja letztlich auch so ein, na, ich sag mal, Gerechtigkeitsfaktor. Warum will die SPD das nicht?
Ja, weil sie sagt, es geht hier um die Würdigung eines Arbeitslebens. Das sind ja tatsächlich Menschen, die 40 Jahre für wenig Geld gearbeitet haben und dann Renten bekommen, die unterhalb eben dieser Grundsicherung liegen. Da ist ja dieses berühmte Beispiel von der Friseurin, die 40% des Durchschnittseinkommens verdient hat, ihr ganzes Arbeitsleben lang, und würde dann eine Rente von 516 Euro im Monat liegen. Also unterhalb dessen, was man in der Grundsicherung bekommt. Und eben das möchte man nicht zulassen. Und da war die Koalition eigentlich auch schon mal weiter. Ich habe hier mal rausgekramt den Koalitionsvertrag von 2013. Da war das ganze Ding, hieß damals noch Lebensleistungsrente und sollte eigentlich bis 2017 umgesetzt sein. Und da heißt es dann ganz nüchtern, ich lese das jetzt mal vor, wer langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert war, Beiträge gezahlt hat, in Klammer 40 Jahre, und dennoch im Alter weniger als 30 Rentenpunkte erhält, der soll durch eine Aufwertung der erworbenen Rentenentgeltpunkte besser gestellt werden. Also nichts anderes, was Hubertus Heil heute fordert, vielleicht nur mit dem Unterschied, dass hier 40 statt 35 Jahre festgehalten sind, hat man 2013 im Koalitionsvertrag vereinbart. Und die Bedürftigkeitsprüfung, die gab es damals nur bei den Menschen, die weniger als diese 30 Rentenentgeltpunkte angesammelt haben, also die noch viel weniger verdient haben. Darüber war man sich damals offenbar schon einig. Dann ist das ganze Jahr Ende 2017 gescheitert am Machtwort aus dem Kanzler. Amt. Und seitdem hat die Union das ganze Thema nochmal verschärft und hat eben die Bedürftigkeitsprüfung für alle eingezogen.
Aber warum ist es damals, also schon beim ersten Anlauf, gescheitert?
Ja, es war einfach die Frage der Kosten, die explodierenden Kosten, die man gesehen hat. Es sind ja tatsächlich 5 bis 8 Milliarden Euro, je nachdem, wie man das ausgestalten wollte. Es sollte ja damals auch schon aus Steuermitteln finanziert werden, einem klaren Steuerzuschuss. Auch da gab es zumindest im Koalitionsvertrag Einigkeit darüber. Aber das sind natürlich auf der anderen Seite Kosten, vor denen man sich jetzt fürchtet. Und die Union hat ja in der Zwischenzeit auch andere Projekte schon mit umgesetzt, die teuer waren, die Mütterrente beispielsweise, die viel mehr kosten, wo es ja auch keine Bedürftigkeitsprüfung gibt. Die bekommt ja die berühmte Zahnarztgattin auch, obwohl der Zahnarztgatt aber sicherlich auch in diesem Fall ganz gut verdient hat.
Und dieses Beispiel von der Mütterrente, da gibt es auch keine Bedürftigkeitsprüfung, sagst du. Warum ist es da für die CDU in Ordnung, während es bei der Grundrente für die CDU nicht in Ordnung ist?
Ja, weil man das ja ganz einfach unterscheiden lang. Das eine ist eine familienpolitische Leistung, eben Frauen, die Kinder erzogen haben, die wird dann gewürdigt. Und bei dem anderen geht es darum, würdigt man ein Arbeitsleben oder sucht man da andere Wege, dieses Arbeitsleben eben über die Bedürftigkeitsprüfung doch noch abzusichern. Und es hat sich schon in den letzten Jahren klar herausgestellt, auch bei all den Gegenvorschlägen, die aus den Reihen der Union kamen, beispielsweise der von der CSU, da geht es schon eindeutig oder erkennbar um ein Kostenminimierungsprogramm. Also 200 bis 500 Millionen Euro würde die Union vielleicht gerne dafür ausgeben, aber eben keine Milliarden.
Jetzt lass uns nochmal auf die Finanzierung gucken. Das Projekt ist schon einmal gescheitert, weil es keine Finanzierung gab. Die SPD hat jetzt Vorschläge gemacht zur Finanzierung vom Grundrentenmodell, und zwar über Steuern, die noch gar nicht existieren. Kannst du einmal erklären, wie die SPD sich das vorstellt?
Naja, da gab es diese Idee, es soll ja eine europäische Finanztransaktionssteuer geben. Das ist ein gemeinsames europäisches Projekt, was im kommenden Jahr angegangen werden soll. Und da muss man sagen, natürlich sind da noch Fragezeichen mit versehen. Aber die Grundrente soll auf der anderen Seite erst im Jahr 2021 in Kraft treten. Also da besteht dann die Hoffnung, dass wenn diese europäische Finanztransaktionssteuer kommt, dass man eben einen Teil der Mittel, hier ist ja auch nur ein Teil mit 500 Millionen Euro, dass man die dann umwidmen könnte, weil man eben damit Überschüsse rechnet, die so verwendbar wären. Das ist nun ein gutes Stück weit Politik, ein gutes Stück weit Projektion. Das wird in vielen Ministerien so gemacht. Jede Wirtschaftsprognose lebt ja davon, dass man hofft, dass die Annahmen sich auch umsetzen. Und der andere Punkt war ja dann die Einkassierung der Hotelübernachtungssteuer, die ja damals 2000 bei der vorletzten Koalition Schwarz-Gelb von den Liberalen umgesetzt wurde, eben der ermäßigte Hotelübernachtungssteuersatz. Der soll wieder kassiert werden. Auch da hofft man ja eben 700 Millionen zusätzliche Einnahmen generieren zu können. Und der Rest sollen einfach höhere Bundeszuschüsse aus dem Bundeshaushalt sein.
Für mich klingt das so ein bisschen wie, die SPD hat ein Projekt, was sie sehr gerne umsetzen möchte, aus nachvollziehbaren Gründen, weil es für sie um Gerechtigkeit geht. Aber sie weiß nicht so richtig, wie sie es finanzieren soll. Deshalb macht sie vor der Wahl naja, Vorschläge, bei denen man hofft, dass das irgendwie hinhaut. Wir müssen auch schon festhalten, das ist gerade absolutes Wahlkampfmanöver, oder?
Ja, natürlich. Also das so zu setzen, das gehört zur Strategie dazu. Man möchte das mit diesem Thema im Wahlkampf sicherlich punkten, jetzt gerade auch mit Blick auf Bremen und die Europawahl. Es, wie gesagt, es geht um 3 Millionen Menschen im Land, die davon betroffen sein könnten, denen das, für die das tatsächlich Verbesserung bedeuten könnte. Und natürlich hofft die SPD jetzt auf den letzten Metern vor diesem Wahltag damit punkten zu können. Das steht außer Frage, aber das gehört nun mal zum politischen Geschäft. Wenn man so eine Chance sieht, dann greifen eigentlich alle danach und versuchen für sich oder ihre Partei das Beste rauszuholen. Das kann man keinem zum Vorwurf machen. Wir wissen das aber auch und insofern kann man das ja auch nüchtern einschätzen und bewerten.
Dann danke, dass du das hier getan hast, Volker.
Gerne.
Startschuss heute für die Europawahl. In den Niederlanden und in Großbritannien können die Bürgerinnen und Bürger heute an die Urne. In den meisten Ländern, also auch bei uns in Deutschland, dann am Sonntag. Wir wollen ja in dieser Woche so ein bisschen auch auf europäische Perspektiven auf Europa schauen und ich finde, da zeigt sich immer ziemlich schnell, es geht in den einzelnen Mitgliedstaaten oft gar nicht um die Europäische Union, sondern eben um die Staaten selbst, wenn man sich den Wahlkampf so anguckt. So auch in Frankreich, das wird unser Korrespondent Jürgen König gleich erzählen. Wir beginnen aber unser Gespräch mit einem kleinen Kuriosum. In Frankreich gibt es nämlich so gut wie keine Wahlplakate.
Das stimmt. Also jedenfalls nicht so, wie man das aus Deutschland kennt. Also diese Straßenplakate, Meter, hunderte Meter lang, wo man immer dieselben Köpfe sieht. Man hat hier vor den Rathäusern jeweils große Metallwände aufgestellt. Das macht man bei jeder Wahl so. Und darauf können dann die Parteien Wahlplakate kleben. Das ist alles sehr gut durchorganisiert. Genau für jede Partei ist genau eine Metallwand vorgesehen. Und da hängen dann auch wirklich Plakate. Aber die werden schnell bemalt, so Schnurrbart aufs Gesicht und solche Sachen. Viele dieser Wände bleiben auch leer, also bei weitem nicht alle Parteien, die zur Europawahl antreten, plakatieren auch.
Was würdest du denn sagen, wie präsent ist der Wahlkampfmoment in Frankreich?
Also am auffälligsten sind nach meinem Eindruck die Fernsehdiskussionen. Es gab schon mehrere davon, jeweils mit allen Kandidaten. Da wurden dann die Europathemen schon durchdekliniert, also Zukunft der EU, Neuorganisation der EU, die großen Herausforderungen, Klimawandel, Einwanderung, gemeinsame Terrorbekämpfung. Aber dann glitten die Debatten doch sehr schnell wieder in innenpolitische Diskussionen ab. Ja. Da ging es dann um für höheren Mindestlohn, gegen höheren Mindestlohn, Umgang mit Einwanderern, die Gelbwestenproteste und die sozialen Fragen, die sie aufwerfen. Erhöhung der Kaufkraft, Sicherung der Renten, Wiedereinführung der Vermögenssteuer und so weiter. Also man merkte jeweils doch, wie schwer es den Beteiligten fiel, sich wirklich auf europäische Themen zu konzentrieren. Also wie präsent ist der Wahlkampf? Er findet so am Rande statt. Mhm. Ich glaube, viele nehmen ihn noch gar nicht wahr. Und wenn, dann am ehesten noch im Fernsehen, aber da eben als vor allem innenpolitische Diskussion.
Und das heißt, da spiegelt sich letztlich auch diese Zerrissenheit wieder, die Frankreich ja eigentlich in den vergangenen Monaten dominiert hat. Du hast die Gelbwesten ja schon angesprochen. Das ist eigentlich so das, was die Menschen jetzt auch bewegt.
Ja, diese Europawahl wird in Frankreich eine Abstimmung über die Innenpolitik im eigenen Land. Das hat zum einen damit etwas zu tun, dass der ganze Europawahlkampf in Frankreich von Anfang an auf ein Duell zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen hinauslief. So eine Art Revanche für dieses Schlussduell der Präsidentenwahl. Man hat dann früh schon begonnen, Umfragen zu veröffentlichen. Meistens lag die Liste Renaissance vor, also die Liste der Präsidentenpartei, La République en Marche und ihrer Verbündeten. Das hat sich dann immer mehr zugunsten von Marine Le Pens Rassemblement National, also dem früheren Front National, verändert. Im Moment liegt diese Liste vorn, wenn auch knapp, also 23,5 zu 23%. Und also hat Emmanuel Macron die Losung ausgegeben, wir können alles gebrauchen, nur eines nicht, dass der Rassemblement National die Wahlen in Frankreich gewinnt. Und diesen Ball, den hat dann Marine Le Pen sofort und sehr gerne aufgegriffen, hat wiederum ihren Wahlkampf gegen Macron intensiviert, hat gesagt, wir müssen Macron und seine Politik unbedingt stoppen. Und so wird diese Wahl eben, wie ich sagte, ja, eine innenpolitische Wahl, eine Art Abstimmung über die ersten beiden Amtsjahre Macrons. Und das ist schon ein bisschen verrückt. Den Wahlkampf beherrschen zwei Politiker, die gar nicht fürs Parlament antreten.
Und ich finde das wirklich sehr bemerkenswert, dass eigentlich fast in allen europäischen Ländern, in die wir so gucken, dieses Innenpolitische so ganz stark eine Rolle spielt. Ich meine, mit Blick auf Großbritannien sowieso, die wollten ja erst eigentlich gar nicht mitwählen. Wenn man hier nach Deutschland guckt, sind es im Moment auch innenpolitische Themen wie die Grundrente, die eine Rolle spielen. Sprechen wir hier im Podcast ja auch drüber, beziehungsweise haben schon drüber gesprochen. Österreich wird definitiv ganz klar von Innenpolitik dominiert,
klar, ja,
Polen
ja.
auch. Und das gerade in so einem Land wie Frankreich, wo ja eigentlich Macron der Präsident ist, der diese europäische Idee neu denken wollte oder neu denken will, dass es nicht mal ihm gelingt, einen europäischen Wahlkampf zu machen. Das finde ich bemerkenswert.
Ja, das hat aber auch damit zu tun, mit dieser in Frankreich ja weit und schon lange verbreiteten Empfindung, die EU ist letztlich doch sehr weg. Brüssel hat mit unserem Alltag nicht wirklich etwas zu tun. Mhm. Die Wahlbeteiligung übrigens droht hier außerordentlich niedrig auszufallen. Jetzige Umfragen sagen, dass bisher nur 42% der Franzosen vorhaben, sich an der Wahl zu beteiligen. Und Macrons Ideen, weil du darauf abspielst, die spielen hier wirklich nur am Rande eine Rolle. Also jüngstes Beispiel, dieser Vorschlag einer europäischen Gründungskonvention, jetzt vom Dienstag dieser Woche, also das neu gewählte EU-Parlament und die dann neuen EU-Institutionen, Kommission und Rat, dass die zusammen mit den Bürgern so eine Art Bürgerdialog installieren, um die Grundlagen für ein verändertes Europa zu schaffen. Das fand hier eine bemerkenswert geringe Resonanz. Das Einzige, was allen dazu sofort einfiel und gerade bei der Opposition, dass Macron mit solchen Ideen ja nur die Schwächen seiner Spitzenkandidatin Nathalie Loiseau ausbügeln wollte.
Die so schwach ist, weil...
Sie ist zum einen schwach durch ihr Auftreten. Mhm. Sie hat etwas Autoritäres, aber im Sinne nicht einer gesunden Autorität, sondern im Sinne eines Belehrenden. Sie hat auch etwas Technokratisches. Sie ist wenig leidenschaftlich. Das ist zum Beispiel bei diesen Fernsehdiskussionen sehr auffällig, also wie blass sie dabei rüberkommt. Das ist das eine. Sie gilt aber auch sozusagen als eine Vertreterin der Eliten. Sie hat lange diese Elitehochschule ENA geleitet, also diese Verwaltungsakademie, die seit 1945 genau die Kaste an Staatsfunktionären ausgebildet hat und das ja noch tut, die großen Mehrheit der Franzosen heute so verhasst ist. Das ist also das eine. Inzwischen musste schon Premierminister Edouard Philippe an ihren Wahlkampfauftritten teilnehmen, einfach damit das etwas, ja, also lax gesagt, etwas flotter wird. Ganz anders der Spitzenkandidat des Rassemblement National, Jordan Bardella heißt er, ist 23 Jahre jung, ein Abgeordneter hier aus einem Vorort von Paris. Er ist smart, tritt souverän auf, erwies sich als kenntnisreich und er ist eben vor allem jung und leidenschaftlich, ist schon so eine Art Star des Wahlkampfs geworden und ich bin mir ziemlich sicher, die guten Umfrageergebnisse für den Rassemblement National sind vermutlich auch dadurch zu erklären.
Als wir heute Vormittag telefoniert haben, da hast du mir gesagt, dass ein Thema auch durchaus eine große Rolle spielt im Wahlkampf und das ist die Ökologie, das ist was wir hier in Deutschland im Prinzip auch gerade sehen, dass alle Parteien plötzlich überlegen, mit Ausnahme der AfD, wir müssen auch dieses Ökologische irgendwie unterbringen, Stichwort Klimawandel. Und das spiegelt sich so tatsächlich auch in Frankreich wieder, dass alle irgendwie da so das Knöpfchen drücken.
Ja, es ist halt ein Großthema, an dem im Moment niemand vorbeikommt. Also zunächst die Macron-Leute, die Grünen und die Linken rücken den Klimaschutz weit nach oben auf die Themenliste. Einfach auch, weil niemand, also die Macron-Leute, also Renaissance und die Grünen halten den Klimaschutz nun wirklich für essentiell. Bei den Grünen gehört er sozusagen zur Gründungs-DNA. Aber auch alle anderen, keiner glaubt darauf verzichten zu können, eben weil es so ein Großthema im Moment ist. Selbst der Rassemblement National gibt seinen Plänen durchweg so einen grünen Anstrich, etwa wenn da zum Beispiel höhere Zölle auf Importwaren gefordert werden, mit dem Argument, der Transport schädige ja doch das Klima und also müsse man das höher mit höheren Zöllen belegen.
Das ist interessant, dass selbst die jetzt auf dieses ökologische Thema aufspringen, weil das ja eigentlich die Partei ist, die von diesem Gelbwesten-Protest, von den Gelbwesten-Protesten massiv zu profitieren versucht. Und ich komme deshalb drauf, weil hier in Deutschland in der politischen Diskussion, wenn wir über ökologische Themen sprechen, wenn wir über Klimaschutz sprechen, von deutschen PolitikerInnen gerne irgendwie vor den Gelbwesten gewarnt wird und die sozusagen als Negativentwicklungen in den Raum gestellt werden, weil man jetzt zu viel und zu schnell etwas für das Klima tun würde und dass jetzt selbst der Rassemblement National irgendwie da drauf springt, finde ich dann doch sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, aber ich würde schon sagen, das ist schon ein Art Deckmäntelchen, einfach weil es jetzt so ein großes Thema ist. Also der Rassemblement National hat sich nicht wirklich, also wenn ich das Wahlprogramm so jetzt in meinem Kopf rekapituliere, da wird nicht wirklich der Klimaschutz zu einem zentralen Thema gemacht. Da sind ganz andere Themen vorrangig, also ein stärkerer Grenzschutz zum Beispiel oder weiß ich nicht, da wird gegen eine Masseneinwanderung polarisiert oder dagegen, dass Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum aufgenommen werden und solche Dinge. Also der Klimaschutz ist da schon auf jeden Fall zweit, wenn nicht drittrangig.
Aber man kommt eben dann doch nicht mehr hundertprozentig drumherum. Du hast jetzt gesagt, das ist schon letztlich ein ziemlicher Zweikampf zwischen zwei großen Parteien. Aber vielleicht gucken wir zum Schluss nochmal auf die kleinen Parteien. Was denn eigentlich mit denen?
Die kleinen Parteien ist gut. Eine langjährige Regierungspartei, nämlich die Sozialisten, die müssen tatsächlich fürchten, an der 5%-Hürde zu scheitern. Das muss man sich mal vorstellen. Mit der Wahl Macrons zum Präsidenten ist das ist das alte Parteiensystem, mit der Wahl Macrons zum Präsidenten ist das alte Parteiensystem wirklich zusammengebrochen. Auf die Stimmen der Sozialisten hoffen jetzt die Grünen und die Radikal-Linken von La France Insoumise, also vom unbeugsamen Frankreich. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Linke sich uneins ist in ihrer Haltung zu Europa. Ich glaube, die europakritischen Stimmen nehmen immer mehr zu oder werden zumindest immer hörbarer. Die konservativen Republikaner, auch einst eine große Partei mit ihrem Spitzenkandidaten François-Xavier Bellamy, sie haben ganz entschieden einen Rechtsruck gemacht, um die Wählerschaft des Rassemblement National als an sich zu binden, haben auch ganz ähnliche Themen aufgegriffen, zum Beispiel dieses polemisieren gegen Bulgarien und Rumänien als Mitglieder des Schengen-Raums. Aber wie gesagt, das größte Augenmerk gilt den Hauptkonkurrenten Nathalie Loiseau und Jordan Bardella und eben dahinter Emmanuel Macron und Marine Le Pen.
Dann sind wir gespannt auf den Ausgang am Sonntag. Ich danke dir für diese Eindrücke.
Gerne.
Der Tag an Donnerstag, dem 23. Mai 2019. Es gibt einen Termin heute, der eigentlich super wichtig ist, es aber nicht in diesem Podcast geschafft hat, nämlich der Geburtstag des Grundgesetzes. 70 Jahre ist es alt geworden und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Datum, gerade in politisch irgendwie rubbeligen Zeiten wie diesen. Wir haben dazu im Deutschlandfunk ein wirklich ganz hervorragendes Hörspiel. Der Titel ist erstmal nicht ganz so sexy. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949. Es ist aber echt gut gemacht. Es sind insgesamt 8 Teile und es geht eben um die Entstehung des Grundgesetzes, also um die Diskussionsprozesse, die all den Artikeln, die darin zusammengefasst sind, zugrunde legen. Das heißt, man lernt ganz viel über die Grundstruktur unserer Demokratie, über die Verfasstheit unseres Staates und damit letztlich auch die Verfasstheit unserer Gesellschaft. Deshalb von mir absolute Hörempfehlung. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949 zu finden im Deutschlandfunk Feature- und Hörspielportal. Damit sage ich Tschüss für heute. Also E-Mail-Adresse noch kurz durchsagen. Fragen, Feedback, alles, was Sie loswerden möchten, gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.